Ich dachte am Anfang, heute ist nicht so ein guter Tag, aber ich habe hier heute Morgen schon meine Bibel wiedergefunden. Ist doch ein guter Tag. Fragt sich vielleicht jemand, wie hat er denn dann die Predigt vorbereitet, aber gut, ein anderes Problem. Den dreieinigen Gott kann man nicht zerstritten repräsentieren. So, mit dieser Aussage hat der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Deutschland, der Eckehard Vetter, seine Vorrede oder seine Einleitung in diesem diesjährigen Prospekt sozusagen für die Gebetswoche überschrieben. Den dreieinigen Gott könne man nicht zerstritten repräsentieren. Mit so einer Nicht-Aussage beginne ich eigentlich nicht gerne einen Gottesdienst, aber ich dachte mir, ich musste ihm doch mal nachspüren. Er schreibt dazu, wenn Jesus ein Thema auf dem Herzen lag, dann ist es Einheit. Er bezieht sich da aufs hohe priesterliche Gebet oder die Stellen, die vielen von euch vertraut sind, wo Jesus sagt, ihr sollt alle eins sein, so wie wir, der Vater und ich, eins sind. Und mit dem Zweck, dass die Welt glaubt, dass du, Vater, mich gesandt hast. So hat es Jesus in diesem Gebet gesprochen, das uns überliefert ist in Johannes 17. Und Eckehard Vetter führt weiterhin aus, Einheit ist die Top-Prio, die absolute Top-Priorität auf der Agenda von Jesus. Es ist das Herzenskernanliegen von Jesus, dass sein Volk eins sein darf und eins ist. Und der Eckehard Vetter sagt, einzelne Christen oder einzelne Gemeinden oder ganze Denominationen, Kirchen, die die Einheit nicht als Top-Prio auf der Agenda haben, lassen ein Herzensanliegen Jesus links liegen. Ich fand es ganz schön krass, wie er das so fokussiert und so klar und deutlich dieses Statement in den Raum stellt, ohne Wenn und Aber, sagt er, das ist das Herzensanliegen von Jesus, dass wir eins sein dürfen und können und das auch wollen. Und ich habe mich jetzt nicht speziell um diesen Termin für den Predigtdienst beworben. Ich wollte mich eigentlich ohnehin für Predigtdienste nicht mehr so bewerben, aber das ist jetzt natürlich eine gewisse Fügung. Ich hatte am 9. November über die Einheit gepredigt und die deutsche Einheit, wie ein Volk zusammenfindet oder wie ein Volk seine Einheit wiedergefunden hat aus einer Gebetsbewegung heraus, die eine zentrale Rolle gespielt hat an diesem 9. Oktober 1989. Und ich habe schon von Einzelnen auch gehört, das ist alles so weit weg. Gerade die Jugend hat sich zu Recht beschwert zum Teil. Mensch, das ist so weit weg und so unpraktisch, das hat nichts mit uns zu tun, ja. Und ich musste jetzt in der Vorbereitung mit diesem Thema feststellen, wie schwer oder wie viel das unser Leben eigentlich über die Jahrzehnte beeinflusst hat und wie wir als Leib Christi in Deutschland von diesen Ereignissen um die Einheit sozusagen, ja, wie wir da mittendrin stehen und wie wir auch als Leib Jesu die Einheit nicht herstellen konnten oft, die wir uns wünschten und die wir uns für unser Land Jahrzehnte gewünscht haben und die alte Generation lange nicht gekannt hat. Und es ist bewegend, es zu sehen, wie in einem Land, das die Kirche auf der Todesliste hatte, in einem Land, das die Kirche durch Gleichgültigkeit abschaffen wollte, durch seine Ideologie abschaffen wollte, wie in so einem Land der damaligen Deutschen Demokratischen Republik es möglich war, dass die Kirchen in dieser Situation die Türen öffnen konnten für Menschen, die Jesus so am Herzen waren. Für die, die eigentlich nichts zu sagen und nichts zu bieten hatten. Und ich habe ein paar Folien dabei, das klappt jetzt vielleicht noch nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal ohne. Es ist, wenn ihr diese Geschichten heute lest, auch wenn ihr nicht aus dieser Generation seid, vieles unverständlich, warum in der Kirche Deutschlands und in den Kirchen Mitteleuropas manches so ist, wie es ist, wenn man diese Ereignisse völlig ausblendet. Also ich kann es auch der jungen Generation nicht ersparen, da drauf zu schauen. Ich habe es wieder bemerkt, als ich vor 2 Wochen im Gottesdienst war und der Franz Reichel hier auftauchte, wie tief Menschen durch diese Ereignisse in ihrem Leben, in ihrem alltäglichen Leben, aber auch in ihrem Glauben Zerstörung erlebt haben und Heilung brauchen in unserem Land. Nur noch wenige hier werden vielleicht den Franz Reichel kennen, der kam nach 10 Jahren hier wieder reinmarschiert, der war früher hier in der Gemeinde, er kam aus Ostdeutschland und hatte einen schweren Lebenslauf, weil er im Osten lebte und sein Vater war von der Stasi beschuldigt als Spion der westdeutschen Bundesregierung. Er war Staatsbeamter in der Regierung in Bonn in den 70er, 80er Jahren. Und was er für eine schwere Jugend hatte, weil er getrennt war vom Vater und weil die Stasi ihn letztlich irgendwann auch auf der Rückreise von Rumänien eingebuchtet hat und die üblichen Verhöre und Monate der Zähne und der Haft und von Freunden und so weiter und Überwachung über sich ergehen lassen musste und wie tief das den Glauben und auch den Zweifel an Gott herausgefordert hat, zu überwinden. Und ich glaube, nicht jedes Land der Welt kann von sich behaupten, aus so einer Situation wieder herausgekommen zu sein, durch einen Gebetsabend, der jede Woche in vielen Kirchen, vor allem im Süden der damaligen DDR, abgehalten wurde, ab Ende der 70er Jahre. Und diese, wenn ihr im Internet guckt, ich habe jetzt ein Bild dabei gehabt, da ist so eine Frau dabei, die gibt ein Zeugnis, wie das damals für sie war. Und diese Frau sieht genauso aus, wie wir uns in unserem Volk immer, wenn ich so meine Kumpels frage, betende Frauen vorstellen, von ihrer Optik her, von dem Outfit. So, ne? Die kam jetzt aus Erfurt, die hätte auch hier aus der Liebenzeller Mission, eine von den 40er Jahrgängen oder so sein können, von der Optik. Diese Frau hat gebetet damals in Erfurt, nicht in Leipzig. Und sie sagte in einem Interview, in einem 3-Minuten-Interview diesen Satz: Dieses eine Mal hat die Kirche mal endlich was richtig gemacht. Und dieses eine Mal, als die Kirchen die Türen geöffnet haben für Leute, die verzweifelt waren, in dieser aussichtslosen, friedlosen Situation zum Gebet zusammenzukommen, die Kirchentüren offen zu halten, selbst dann, als der Staat sie wirklich schließen wollte und sich hingestanden sind und gesagt haben, und diese Türen bleiben offen für Menschen, die beten wollen. Sie hatte offensichtlich auch viel erlebt, wo sie sagte, da haben die Kirchen nicht richtig gehandelt. Aber dieses Mal haben sie endlich mal alles richtig gemacht. Das hat mich schon sehr getroffen, weil ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich jetzt mich so vorbereitet habe und du bist Jahrzehnte unterwegs als Christ und wir wissen so vieles, was wir einfach nicht richtig hinbekommen haben. Und ich frage mich, tun wir das? Tue ich das, was der Herr mich geheißen hat, auch so, wie er sich das vorstellt? Und diese Allianz Gebetswoche, die hat so ein paar Überschriften und eine ist aus Jeremia 17. Da heißt es in Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. So ein schöner Losungsbuchvers, ja, sag ich jetzt mal. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, schreibt Jeremia, wie ein Bach, der am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre und er ist unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und ihr habt vorher gehört, dass der Eckhard Vetter sagt, ja, der dreieinige Gott kann nicht repräsentiert werden, wenn wir zerstritten sind. Und jetzt stellen Sie diesen Vers vorne an. Diesen einen Vers, gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut. Auch die Einheit im Leib Christi ist eine Vertrauensprüfung, jedes Mal. Egal welche Biografie ihr lest, auch von solchen Leuten, die die Gebete damals in der DDR organisiert haben oder wo auch immer. Wann immer du einen Gebetstreff auch hier in Nagold mit deinem Schülerbibelkreis zusammenhalten möchtest, wann immer du Leute an einen Tisch bringen möchtest im Reich Gottes, stellst du früher oder später fest, wie krass verschieden wir doch sein können als Christen von unseren Zielen und Ansichten. Und andererseits hat Gott uns verheißen, ihr werdet aber auch erleben, wie er Einheit schafft, wie Gott etwas verbindet, wie Gott etwas zusammenbindet, was uns eigentlich vereint da, was vereint uns eigentlich? Was ist es? Was ist das, was uns eigentlich vereint? Wenn wir den Leib Christi als so einen lebenden Organismus betrachten und mal nicht den körperlichen Leib nur nehmen, sondern einen Baum, das viel benutzte Bild auch, der viele Äste hat. Ne, der Pfarrer Keller in Hochdorf hat mal gesagt, das Reich Gottes hat viele Filialen. Ja. Mir ist es nicht so wichtig, wo die Leute hingehen, sondern dass wir uns als in unserer Vielfalt auch verstehen und dass das entscheidend ist, dass wir so viele Filialen haben, so unterschiedliche Kirchen auch haben. Und was verbindet uns? Natürlich, wie es hier in Jeremia heißt, wir sind verwurzelt irgendwo. Wir sind verwurzelt, gemeinsam verwurzelt. Wir können diese gemeinsame Wurzel nicht leugnen, die uns nährt, die uns verbindet. In Epheser 3, in den Versen 14 bis 17, das ist die zweite Stelle, die ihr in dem Allianzflyer auch findet, da heißt es, dass der Christus, in Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und in ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Gewurzelt und gegründet in Liebe, so hat es Paulus übersetzt für die Gemeinde in Ephesus. Und es gibt bei all den unterschiedlichen Sichten, die wir haben und bei all den unterschiedlichen Ansichten und all den Herausforderungen, die wir haben, viele Gemeinsamkeiten, die uns herausfordern, das Leben neu anzuschauen. Wenn wir mal kurz zurückblättern, das habe ich nicht gesehen, dass das Ding inzwischen da ist, das ist gut. Ich blätter mal zurück, 2, 3. Die Überschrift für diese Allianz Gebetswoche ist, wo gehöre ich hin? Was sind unsere Wurzeln? Ein Baum gehört immer zur Wurzel. Und dieses Bild aus Jeremia wird also genutzt, um zu zeigen, hier ist der Mensch, der Segen erntet. Er ist jemand, der weiß, wo er hingehört. Der Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Da muss ich mich kurz nochmal neu orientieren. Und die Einheit, die wir erleben in unserem Land, ist die Einheit, ich behaupte, die wir auch als Christen erreichen. Mehr Einheit bekommt ein Land nicht als das, was der Leib Jesu an Einheit hergibt. Wenn der Leib Jesu die Einheit nicht hergibt, wenn diese Bäume nicht gepflanzt sind im Wasser, wenn du als Einzelner nicht gepflanzt bist, dann wird auch ein Land die Einheit nur auf menschliche Weise herstellen können. Naja, hier ist das kleine Foto von der Ilse Neumeister, die in diesem Gebetstreffen war, da unten. Eine treue Beterin, und die hat es erleben dürfen, in einem Land aufzuwachsen, in dem Jesus aber eben nicht in jedem Haus war und nicht in jedem Ort und nicht in jedem Herz und trotzdem Christus Einheit hergestellt hat. Wir können garantiert nicht sagen, dass die deutsche Einheit entstanden ist, weil der ganze Westen auf den Knien lag und gebetet hat, obwohl so viele dafür gebetet haben. Oder wie Uwe Matuschek auch das letzte Mal bezeugt hat aus Altensteig, ich glaube, der Bastian Becker das prophezeit hatte, ein Jahr vorher hat er von Gott empfangen, 1988, dass die Mauer bald fallen wird. Aber das heißt nicht, dass das ganze Land in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass unser Land deshalb eins wurde, weil unser Land einer riesigen Erweckung vorausgegangen ist. Das waren wenige am Anfang. Bevor es so viele waren, wie es später oben, ich das letzte Mal in den Bildern gezeigt habe, waren da wenige, die in Zweier-, Dreier-, Fünfergruppen, selbst in Städten wie Erfurt, sich versammelt haben. Das heißt, es kam auf den Einzelnen an. Auf den Einzelnen, der hingestanden ist, als, und das als eine Top-Priorität, als ein Herzensanliegen Jesus gesehen hat, dass Einheit etwas ist, wofür es sich lohnt einzustehen. Ich blätter da jetzt schnell durch, weil ich schon ein paar Minuten drüber bin. Brauchen wir das heute noch? Seit dem 9. Oktober 2019, diesem Anschlag, der in Halle stattgefunden hat, gleiche Region, wo die Friedensgebete eigentlich gut aufgestellt waren, werden alle Synagogen und Moscheen Tag und Nacht überwacht von der Polizei. Hat mich fast ein bisschen gewundert, dass das dort bisher nicht so war. Schon vor 20 Jahren ist jeder jüdische Kindergarten in Berlin hinter Gittern und mit Polizeiaufgebot bewacht, Tag und Nacht, aber gut. Und nun will uns diese Gebetswoche eine neue Chance geben, immer wieder, jedes Jahr eine neue Chance geben, dass wir zu den Wurzeln des Lebens zurückkehren. Dass wir herausfinden, als Christen, wo unsere gemeinsamen Wurzeln eigentlich sind. Nun sind wir mit dem Thema Gebet nicht immer so routiniert. Und wir haben nicht immer jeden Tag, also ich habe nicht jeden Tag Lust, sozusagen, ja, Tag und Nacht, ja, die Leute anzufeuern, zu beten, weil ich selber brauche etwas erstmal, damit ich etwas entzünden kann in anderen, das in ihnen brennt. Paulus sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das ist nach neuer Genfer Übersetzung. Paulus stand dafür ein, dass unser Leben ein Fundament hat, das gegründet ist. Nun sind wir verschiedene Kirchen gewesen in Ost und West früher. Und auch alltägliche Dinge waren in Ost und West getrennt. Ich habe zufällig einen Verbandskasten gefunden von dem Leinawerk und einem volkseigenen Betrieb und einen Verbandskasten von Hartmann hier, was ist das, irgendwo im Westen. Ja. Und wenn für dich Gebet nur so ein Verbandskasten im Notfall ist, ist ja schon mal viel wert, wenn jemand weiß, wo er hingreifen muss. Ein Stoßgebet vielleicht loslegen muss. Wenn für dich Gebet nur so ein die letzte Reißleine ist, bevor was abbrennt, habe ich festgestellt, wenn du vielleicht in Gebetsrunden schon warst, es ist nicht immer so einfach mit der Beterei, also was da so alles drin ist. Ich kann da gar nicht mit allem was anfangen. Ja? Also da musste ich, Pflaster geht noch, das verstehe ich noch, aber da gibt es auch Gegenstände drin, wo ich vielleicht nicht so viel weiß, was ich damit tun soll. Und wenn wir manchmal in Allianz Gebetswochen saßen, da merkt man ja, wenn man so mit Christen von ganz anderen Gemeinden zusammensitzt, ganz anderen Kirchen, Denominationen, dann fragt man sich, was betet die denn? Was haben die denn da, so ähnlich wie im Verbandskasten, frage ich mich, was mache ich eigentlich mit dem Tuch jetzt genau? Ja, das sind 10 Stück davon drin, von dem Teil. Kann mir jemand kurz sagen, was man mit denen macht? Allrounder, das ist ein Allrounder. Also ordentlicher Zivi, ne, der hat das gelernt. Also, die Allrounder sind gefragt, wenn es um Einheit geht im Gebet. Die nicht gleich weglaufen, weil die anderen so ganz anders sind. Ja, könnt ihr nachher mal euch anlegen lassen, den Allrounder. Und Paulus hat immer so Allrounder gesucht, die sagen, wir brauchen Leute, die ein Fundament haben, das in Liebe gegründet ist, das sozusagen Wurzeln hat im Reich Gottes, wo Glaube uns hilft, sozusagen von diesem Stamm und von dieser Wurzel zu leben. Der Glaube ist der Weg, ist das Medium, wo uns befähigt, aus dieser Wurzel zu saugen, aus diesem gemeinsamen Stamm. Ja? Der Verbandskasten im Westen und Osten sieht recht ähnlich aus. Ja? Da ist nicht so viel Unterschied. Also sie haben auch Allrounder gehabt und so weiter. Ist auch überall eine Schere drin, die im Osten war ein bisschen massiver. Hat vielleicht auch dickeres Blech, oder kannst einen Trabi gleich aufschneiden damit. Aber es ist so interessant, wie sich die Dinge ähneln und doch so, wenn man sie dann so anschaut, können wir nachher mal kuscheln, doch so ein bisschen verschieden sind. Ja? Und so ist es auch im Reich Gottes. Ja? Und diese Wurzel, die gilt es zu stärken. Gebet als oberste Priorität, schreibt der Detlef Garbes, Gebetsreferent von der Deutschen Missionsgemeinschaft, in diesem Vorbereitungsflyer: Wenn es ums Beten geht, treten wir in die Gegenwart Gottes. Und das ist etwas, dieser Moment, wo wir in die Gegenwart Gottes treten, ist für uns Freikirchler oder für uns vielleicht, die lieber dem charismatischen Lager folgen wollen, die Jesus persönlich spüren wollen, schon fast manchmal zu vertraut, wenn andere auf uns stoßen. Wir gehen denen viel zu unachtsam damit um. Aber wenn wir wirklich in die Gegenwart Gottes drehen, das ist manchmal so ein Moment wie, du kommst an einen Unfallort und plötzlich merkst du, du bist der Einzige, der jetzt helfen kann. Jetzt zählt's. Jetzt passiert hier etwas. Das betrifft mich und meine Nächsten unmittelbar. Wir treten in die Gegenwart Gottes an den Grenzen des Lebens, wo es darum geht, wird Rettung, ist hier Rettung gegenwärtig, ist ewiges Leben da oder nicht? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Ich habe das Glück gehabt, ich bin nie direkt als alleiniger Ersthelfer an einen Unfallort gekommen. Aber wenn du an einen Unfallort kommst, selbst wenn du nicht alleine bist, da ist der Puls ganz schön weit oben. Ja? Wenn ein Auto auf dem Dach liegt und da krabbelt eine raus und wer sitzt da noch drin? Und da geht es plötzlich um alles. Und ich bin es nicht gewohnt, den Verbandskasten rauszuholen und jetzt irgendwie, ja, also ich war heilfroh, als vor acht Jahren hier jemand umgefallen ist und es waren Leute da, ja, die damit umgehen können. Die Gegenwart Gottes ist etwas, die uns auch mal plötzlich herausfordert, wo wir es nicht erwarten. Und Detlef Garbes schreibt, wenn es um Beten geht, treten wir in die Gegenwart Gottes und hören auf sein Wort und bekommen durch seinen Geist immer wieder Menschen und Situationen aufs Herz gelegt, die wir in die Fürbitte einschließen. Heute könnt ihr Todesanzeigen nicht nur im Schwarzwälder Boden lesen, sondern die sehen oft im Internet mit Video angelegt so aus. Und wir haben selber, aktuell ist der Rolf Burkhardt hier verstorben, wir haben selber das Glück, dass wir nicht so viele Todesfälle haben. Wir sind auch nicht eine Gemeinde, die im Schnitt 75 Jahre alt ist. Aber die Gegenwart Gottes ist so etwas Zentrales in unserem Leben, die uns herausfordert, an diese Grenzerfahrung des Lebens nicht anzuhalten, sondern diese normale Gegenwart Gottes auch zu genießen, damit, wenn der Tag kommt, an dem du gehst oder an dem der engste Freund von deinem Nachbar geht oder dein Familienangehöriger geht, damit du an diesem Tag gerüstet bist. Und das ist unsere gemeinsame Wurzel, dass wir mit einem verbunden sind, der nicht zeitlich begrenzt ist. Für die Beter in der DDR war es wichtig, dass sie wissen, unser System geht nicht ewig. Gottes Reich ist ewig. Unser heutiges System hier, die Kirchen, leiden vielleicht unter vielen Strukturen, die der Kapitalismus so produziert hat. Auch der Kapitalismus ist nicht ewig, er ist zeitlich begrenzt. Alle Systeme, die dieses Land kannte, und jedes einzelne Leben ist zeitlich begrenzt. Und deshalb warnt uns Jeremia 2 Verse vorher: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch, also die eigene Hand, zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Wir sind also herausgefordert, in dem, was wir täglich begegnen, zu begreifen, dass unsere Hand und unsere Arzneikoffer das Leben letztlich nicht retten können. Und selbst wenn ich einen fünfmal so großen Koffer dabei hätte wie Notarzt, ich, Rüdiger, kann den Koffer nicht bedienen. Ich bin schon mit dem überfordert. Und selbst der Notarzt wird irgendwann nur noch vielleicht auch in schlimmen Fällen den Tod feststellen können von jemand. Und deshalb warnt Jeremia und sagt, wer das Gute nicht sieht und wer selber auf seine eigene Hand vertraut und auf seine eigene Kraft, der wird wie ein dürrer Strauch in der Wüste stehen. Und er kann nicht bestehen. Er braucht diese Wurzeln. Ich möchte euch kurz in diese Geschichte mitnehmen, wo Jesus an einer Situation unverhofft hinstolpert, ähnlich wie bei einem Unfall. Er geht durch einen Ort und es geschah, dass in dieser Stadt nahe ihn viele seiner Jünger und eine große Volksmenge mit ihm gingen. Als er sich aber dem Tore der Stadt näherte, da wird ein Toter herausgetragen. Er wird herausgetragen und der eingeborene Sohn seiner Mutter war er der einzige sozusagen und sie war eine Witwe, eine Riesenvolksmenge. Er stolpert unverhofft oder trifft unverhofft auf diesen Trauerzug. Und als Jesus, als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Er war innerlich bewegt. Plötzlich sehen wir diesen Jesus, der eigentlich über allem stehen sollte, der innerlich ergriffen wird. Es packt ihn. Und er tritt dahin, versucht sie zu trösten, sagt ihr: Weine nicht. Und er tritt dahin und rührt diese Bahre an. Und dann, die Geschichte, den Rest, den kennt ihr. Dann befreit er plötzlich in dieser Situation den Menschen, der tot geweiht ist, befreit er aus dieser Dürre, aus dieser Steppe, wo kein Land in Sicht ist. Er holt ihn zurück aus dieser Wüste, in die unser Leben unweigerlich irgendwann führt, wenn der Tod Vorfahrt hat. Er bekam Mitleid, er sieht den Tod in der Stadt. Jesus sieht diesen Tod in der Stadt. Er sieht den Tod in unserem Land, in mir, in meinem Leben, in jeder Gemeinde. Und er sieht das Leben. Er bringt das Leben. Er ist uns Vorbild geworden, weil er in dieser Situation wahrnimmt, was hier passiert. Wie aussichtslos die Situation ist. Es ist ein Bild für die Aussichtslosigkeit, in der der Mensch steht, der selber keine Chance hat, sich zu erlösen. Diese Mutter hat keine Perspektive mehr im Leben. Diese Bilder, die ich eingeblendet habe hier, sind zum Teil, das untere ist von einer Mutter gemacht, ja, sind von Eltern Videos über ihre verstorbenen Kinder zwischen 0 und 22. Findet ihr ja alles, ja, heute im Internet. Und Jesus begegnet dieser aussichtslosen Situation, die keiner lösen kann. Und er sieht die hoffnungslosen Menschen. Er sieht sie. Und was er sah und was er fühlte, hatte Auswirkungen auf das, was er tat. Er ging nicht einfach weiter. Er hatte doch dem reichen Jüngling eigentlich gesagt gehabt: Lass die Toten ihre Toten begraben, nicht wahr? Das war doch dieser Jesus, der das gesagt hat. Lass die Toten ihre Toten begraben. Er geht nicht weiter. Und wann tut er etwas, was kein jüdischer Mann je hätte tun dürfen und auch nicht getan hätte? Er fasst den toten Jungen an und spricht, er geht zu ihm, rührt die Bahre an, absolut verboten. Du darfst nicht diese Bahre selber anrühren, einfach. Ja, das geht nur mit Werkzeug in der jüdischen Kultur. Aber er fasst sie an, obwohl es die jüdische Tradition absolut verbietet. Er fasst die Tabuthemen an, die in unserer Gesellschaft gerne verdrängt werden. Und was alle jüdischen Reinheitsgeboten widerspricht, er stellt Menschengebote eben nicht über das Leben. Und oft sehen wir nicht das wirkliche Bild der Dinge. Ich sehe nicht das, was dahinter steht. Er sieht es. Dieses abgeschlossene eigene Bild, das ich von dieser Situation gehabt hätte, wäre vielleicht ein anderes gewesen. Und ich hätte abgedreht und wäre weitergelaufen. Aber er sieht diese Not der Menschen. Und das Gebet in seiner Gegenwart ist das Einzige, was mich unterscheiden könnte von den anderen, die da mitlaufen. Was unterscheidet uns von den Menschen, die hier mitlaufen im Trauerzug? Ich glaube, es ist nur dieses in seiner Gegenwart unsere Nöte ausbreiten. Alles andere, wir stehen im gleichen Boot. Der Jürgen Rossau hat es in seiner letzten Predigt hier gesagt: Was heißt es, Gebet vor Gott zur Ruhe zu kommen? Was für eine Herausforderung ist das, nicht wahr? Zur Ruhe in seine Gegenwart kommen, unsere Gedanken von ihm ordnen lassen. Nicht meine Menschengebote über das Leben stellen, Nicht meine soziale Sicht der Dinge steht oben, sondern seine. Mit seinem Denken in des Vaters Schoß vertraut werden. Mit seinen Augen zu sehen, mit Jesu Augen zu sehen. Das ist mein Wunsch, damit in diese Woche des gemeinsamen Gebets zu gehen. Das Wesen Gottes als gemeinsame, als Kinder Gottes gemeinsam zu entdecken. Du erkennst den Unterschied relativ schnell in deinem Leben. Ich würde behaupten, du erkennst daran den Unterschied, wenn du angekommen bist in dieser Gegenwart Jesu, dass deine Leidenschaft und dein Mitgefühl erwacht. Wo ich vorher innerlich leer, vielleicht enttäuscht und gleichgültig und distanziert geblieben bin, packt mich plötzlich etwas. Es packt mich, weil ich kann nachts nicht mehr schlafen, nicht nur weil Vollmond ist, sondern Gott macht etwas in dieser Ruhe und in dieser Gegenwart, wenn wir zu ihm kommen und den Lärm des Lebens mal hinter uns lassen, dass wieder diese Heilung in Gang bringt, die uns befähigt, Leben zu atmen, an den Ort zu kommen, wo ich hingehöre. Und so wie ein Notarzt an den Unfallort gehört, so gehören wir, und ein Ersthelfer gebraucht wurde am Unfallort, so gehören wir auch einfach in diese Gegenwart Gottes. Das ist das uns gegebene Privileg, das wir mit Menschen teilen dürfen. Und wir haben in Nagold und Umgebung viele Kirchen und freie Kirchen. Und wir haben nicht wenige, die in echten Leidenschaftskrisen stecken. Und wenn du hier schon einige Jahre dabei bist, könnte ich dir, ich weiß nicht, wie viele Punkte sagen, was wir hier an Frust bewältigen mussten einfach. An Frust, an Dingen bewältigen. Nicht nur mit irgendwelchen Gemeinden, sondern hier drin. Und als vor 12, 13 Jahren wir versucht haben, die Ältestenschaft zu verbreitern, da waren 8 oder 10 Kandidaten. Die sind weg. Die sind nicht da. Und da haben wir nicht nur irgendwelche Leute verloren, die hier hätten was reisen können, sondern haben wir Familien verloren, Beziehungen, wertvolle Menschen, die uns liebgewonnen waren. Und deshalb ist es so wichtig, das ist unsere Chance, das gemeinsame Gebet hilft uns, wenn wir das Licht alleine nicht mehr sehen können. Das Licht, von dem Jeremia spricht, von dem Jesaja spricht, und das Licht, das von dem Jeremia sagt, das kommt, wenn du an dieser Wurzel bist. Wenn wir das nicht mehr sehen können, ist es so hilfreich, wenn wir als Gemeinden gewisse Dinge gemeinsam tun, weil eigentlich haben wir alle ganz ähnliche Erste-Hilfe-Koffer da rumstehen oft. Nicht wahr? Es gibt so ein paar Dinge, die sind doch sehr ähnlich. Und deshalb hat uns Gott diese Geschwister gegeben, zusammenzustehen. Und deshalb ist es so ein gigantisches Bild, dass damals die Leute, die aus der Nikolaikirche am 9. Oktober 89 auf die Straße liefen, ins offene Messer gelaufen sind aus Sicht vieler anderer, mit Kerzen gemeinsam da rausgelaufen sind in den Händen. Schwerter zu Pflugscharen, Kerzen in die Hand, dann hast du keine Hand frei zum Zuschlagen. Und es gibt einfach eine Zeit, und es kommt immer wieder eine Zeit von Gott, die uns herausfordert, dem zu folgen. Und wir werden Früchte sehen. Und so wie ausgerechnet in einer Kirche, deren Name war, das Volk ist Sieger, Nikolai, Lai für das Volk, griechisch, Niko ist Sieg. Ausgerechnet aus dieser Kirche sind die Leute marschiert in Leipzig, bevor da 70.000 auf der Straße standen, in all den Monaten davor. So gibt es auch hier in jedem Ort und in jedem Eck in Nagold Dinge, die diese gemeinsamen Früchte von Jesus ernten dürfen, wenn wir gemeinsam zusammenstehen. Ich habe mir es zu Ohren gekommen, also ich komme aus Hochdorf, ich habe 20 Jahre da gewohnt, ein zerrissenes Kaff gewesen, uneins, fromme Clubs, alles geteilt. Ich habe Freunde, die haben Jahre darunter gelitten, wollten hier in die Gemeinde wechseln. Ich habe gesagt, ihr seid hier falsch, wir haben noch einen Auftrag dort. Das habe ich neulich gehört, angeblich hat der VfL Hochdorf einen Jugendpastor neulich rekrutiert in seine Weihnachtsfeier. Ein Verein, in dem ich keine 10 Pferde früher reingebracht hätte. Ich habe einen günstigen Fußball gespielt, wir waren was Besseres, 2 Ligen höher und so. Nach Hochdorf, um Gottes Willen, ja. Und das ist jetzt kein Witz, was ich euch erzähle, ja. Das ist ein Verein, es hat mich nicht gewundert, das ist jetzt fast boshaft, wenn ich sage, aber es hat mich nicht gewundert, als vor Jahren sogar ein Ex-Trainer des Vereins ein Vereinsmitglied umgebracht hat und dafür heute im Knast sitzt. Das war der Zustand, eines der vielen Bilder dieses Zustands, dieses Kaffs, das einen Rockerclub hatte, wo zwei lebenslänglich saßen wegen Polizistenmord. Aber in diesem Kaff holen sie, wenn ich es richtig verstanden habe, unseren Jugendpastor für eine Weihnachtsansprache. Das hat mich umgehauen. Und soll ich euch ein Geheimnis erzählen? Eine Minute. Die damals hier in die Gemeinde kommen wollten, hatten damals Frust, weil sie versucht haben, die verschiedenen Parteien im Ort zusammenzubringen, um gemeinsam zu beten. Da gab es 5 landeskirchliche Gemeinschaften, die waren nicht bereit, einmal im Jahr zusammenzusitzen. Dann haben sie Nachbarn bekommen, die haben jeden Tag eine halbe Stunde für einen gläubigen Pfarrer gebetet und für Einheit unter den Christen. Ein Jahr lang. Und siehe da, sie bekamen ihren Pfarrer, der ist heute noch da. Sie bekamen die Möglichkeit, mit diesen 5 landeskirchlichen Gemeinschaften sich zu treffen, Möttlinger, Hansche, Zifferhard, Im, Bregitzer, Landeskirche. Ja. Und dieses Kaff verändert sich langsam. Dieses zerstrittene Ding, wo ich nicht mal in die Schule wollte, ist heute auf dem Weg. Ja. Haben etwas erlebt, haben Jugendliche erlebt vor 10 Jahren, die Alpha-Kurse teilgenommen haben und so weiter. Das ist möglich. Wir haben es in Jettingen erlebt. Das hatte einst die höchste Jugendarbeitslosigkeit in Böblingen, viele Vaterlose. Und plötzlich standen 10 Stück jeden Sonntag hier drin, nicht wahr? Und deshalb sind wir gefordert, nicht die Arme hängen zu lassen und uns nicht durch leeren Trug, wie es in Kolosser 2, Vers 8 heißt, und leere Philosophien und Überlieferung von Menschen und so weiter von Christus abbringen lassen. Lasst euch nicht von Christus abbringen. Lasst euch nicht davon abbringen, vor dem Thron Gottes diese Gegenwart zu genießen, und die Einheit wird er herstellen. Unsere menschlich organisierte Einheit wird es nicht schaffen, aber er wird sie herstellen. Deshalb sind wir diese Woche zusammen. Weil wir glauben, dass der Gebetskampf, es ist auch Kampf manchmal Gebet, dass er sich lohnt, weil Christus, so heißt es auch in Kolosser 6, verwurzelt und gegründet in Christus, lebt ihr fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, voller Dankbarkeit. In diesem Sinn möchte ich euch einfach jetzt kurz herausfordern, dass wir einfach gemeinsam aufstehen. Wer kann, ich darf da sitzen bleiben, aber wer kann, aufsteht. Und wir einfach in einer freien Runde 2, 3 Leute oder 4 Leute beten und ihre Dankbarkeit dafür aussprechen und Gott, dass wir Gott daran erinnern, er möchte uns einen. Er möchte uns als Leib einen, als Gemeinde intern und mit unseren Geschwistern in dieser Woche. Und bevor wir das tun, möchte ich euch auch herausfordern, euch einen Abend rauszupicken diese Woche, wo ihr sagt, mindestens einen Abend möchte ich da hingehen. Egal, was ich diese Woche auf dem Plan habe, ja, wenn du nicht gerade auf Messe in Hamburg bist die ganze Woche oder sowas. Und wenn es deine Angehörigen zulassen, ich möchte einen Abend teilen mit meinen Geschwistern hier im Ort in Nagold oder in Jettingen. Es gibt ja überall auch Allianzveranstaltungen in Nachbargemeinden. Der Herr wird dir den Abend zeigen und dir freigeben dafür, wenn du ihn bisher nicht auf dem Schirm hattest. Denn wenn wir nicht sehen, was Gott sieht, werden wir nie fühlen, was Gott fühlt. Und Jesus, so bete ich jetzt, dass ich Menschen sehe mit Hoffnung und Liebe, als wertvolle Menschen und mit Respekt, an denen ich eigentlich oft achtlos lieber vorbeilaufe. Und wir bitten dich jetzt für unser Land, Jesus, und für diesen Ort, dass du unsere Gebete hörst. Wer möchte, kann auch gerne laut beten. Und wir wollen uns dem Gebet von Eckhard Vetter anschließen, seinen Wunsch für die nächste Generation. Er hat es so aufgeschrieben: Liebe zu Jesus. Wir bitten Jesus, dass wir neue Liebe zu dir haben. Neue Liebe und Leidenschaft für dich. Liebe zu seiner Uridee der Kirche, seinem Leib, seiner, ja deiner, Jesus, Braut. Wir beten diese Woche, Herr, dass wir die Liebe zu deinem Wort genauso von dir neu empfangen, dieses frische Wasser, wie die Liebe zu Menschen, egal wie sie sind, wo sie ticken und woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen. Mit dieser Liebe, schreibt Eckhart, hat deine Gemeinde, Jesus, Zukunft. Und das beten wir, dass diese Gemeinde in diesem Land auch das Werk vollenden darf, das du ihr gegeben hast, dass wir in diesem Strom sein dürfen, da gehören wir hin. in die immer alles neu schaffende Gegenwart Gottes, in diese neue Liebe, diesen Sieg und Leidenschaft in dir und im Leib. Und so lasst uns in diesem Sinn auch einfach die nächsten Lieder singen und uns da hineinbegeben und von Gott beschenken lassen, uns zeigen lassen, was es bedeutet.